Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Rassistisch statt fremdenfeindlich, auf die Opfer fokussiert statt auf den Täter. Haben die Medien bei der Berichterstattung über den Terroranschlag von Hanau aus vergangenen Fehlern gelernt? Darüber sprechen wir heute hier in Medias Res. Außerdem Spion oder Journalist im Prozess gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange haben in London die Anhörungen begonnen. Dabei geht es nicht nur um eine Auslieferung von Assange an die USA, sondern auch um die Pressefreiheit. In den USA würden Julian Assange bis zu 175 Jahre Gefängnis drohen, weil er staatliche Geheimdokumente veröffentlicht hat auf seiner 2006 gegründeten Enthüllungsplattform WikiLeaks. Die Hintergründe fasst uns Christoph Sterz nochmal zusammen. Come on, fire. Keep shooting.
Oh yeah, look at those dead bastards. Let's shoot. Thank you. Collateral Murder, so heißt das Video, das vor knapp 10 Jahren um die Welt geht und Bestürzung auslöst. Es zeigt einen Einsatz der US-Armee im Irak. In dem Video, veröffentlicht von WikiLeaks, verhöhnen US-amerikanische Soldaten ihre Opfer. Später stellt sich heraus, dass es sich um Zivilisten handelte, darunter 2 Journalisten. Das Collateral Murder-Video macht WikiLeaks und dessen Gründer Julian Assange weltweit bekannt. Und es ist der Grund, warum US-Politiker wie Mike Pompeo, heutiger Außenminister und früherer CIA-Chef, ein Problem haben mit Assange und anderen Enthüllern.
WikiLeaks verhält sich wie ein feindlicher Geheimdienst und spricht wie ein feindlicher Geheimdienst. Ja, sie versuchen erfolglos, sich und ihre Handlungen zu tarnen, der Sprache, der Freiheit und der Privatsphäre. Tatsächlich geht es ihnen aber nur um ihren eigenen Ruhm. Ihr moralischer Kompass ist nicht vorhanden. Ihre Mission? Persönliche Selbstverherrlichung durch die Zerstörung westlicher Werte.
Neben dem Video aus dem Irakkrieg veröffentlicht WikiLeaks noch unzählige weitere geheime Dokumente. Vom Vorgehen der Scientology-Sekte über interne Unternehmensberichte zu toxischen Abfällen in der Elfenbeinküste bis zu Lauschangriffen der US-amerikanischen Geheimdienste. Warum sich Julian Assange durch immer neue Enthüllungen mit wichtigen Politikern anlegt, erklärt er 2011 im Interview mit dem Fernsehsender CBS News.
What we want is transparent government.
Wir wollen eine transparente Regierung, keine transparenten Menschen. Wir sagen auch nicht, dass das Außenministerium keine Geheimnisse haben sollte. Wir sagen vielmehr, dass, wenn es Leute im Außenministerium gibt, die meinen, dass dort etwas schiefläuft und es keine geeigneten Maßnahmen zur internen oder externen Aufklärung gibt, dass es einen Kanal braucht. Einen Kanal, um solche Informationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und wir sind dieser Kanal.
And we are the conduit.
Wenige Monate, nachdem Assange das sagt, flieht er in die ecuadorianische Botschaft in London. Der Australier sucht Asyl, weil es einen europäischen Haftbefehl gegen ihn gibt. Grund dafür sind Ermittlungen in Schweden zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung. Das Verfahren, an dem es inzwischen Zweifel gibt, wurde eingestellt. Und trotzdem befindet sich Assange nicht in Freiheit. Im April 2019 wird er von der britischen Polizei festgenommen, weil er mit der Flucht in die ecuadorianische Botschaft gegen Kautionsauflagen verstoßen habe. Sollte Assange in die USA abgeschoben werden, drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Seine Unterstützer finden das unverhältnismäßig und sehen das britische Verfahren grundsätzlich kritisch. Auch weil eine mögliche Auslieferung von Assange an die USA Signalwirkung haben könnte, meint der ehemalige WikiLeaks-Mitarbeiter Daniel Domscheit-Berg.
Ich glaube, wir sind mit der Causa WikiLeaks an so einer Wegegabelung der freien Presse gerade, wo je nachdem, wie das ausgeht, sich die freie Presse hinterher unterschiedlich entwickeln wird. Und das eine kann sein, dass es das Ganze stärkt. Und das wäre, glaube ich, ein richtiges Signal. Und das andere wäre, dass jeder Journalist implizit doch gesagt bekommt, dass das alles mächtig nach hinten losgehen kann. Dass auch für Whistleblower klarer wird, dass das nach hinten losgehen kann. Und das ist dieser Chilling-Effekt, von dem alle reden und vor dem auch alle Angst haben. Und ich glaube, dass wir davor ganz berechtigt Angst haben.
Deswegen beobachten sowohl Wegbegleiter als auch Kritiker ganz genau, wie das Verfahren um Julian Assange abläuft und welches Urteil die Richterinnen und Richter in Großbritannien am Ende sprechen werden.
Christoph Sterr zum heutigen beginnenden Prozess gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange. WikiLeaks verhält sich wie ein feindlicher Geheimdienst. Das haben wir gerade gehört, ist die Ansicht des US-Außenministers und früheren CIA-Chefs Mike Pompeo. Viele Journalisten hingegen stellen sich hinter Assange, so auch die Organisation Reporter ohne Grenzen. Ich spreche jetzt mit unserem Großbritannien-Korrespondenten Friedbert Meurer. Was genau wird denn da heute in London verhandelt?
Also es liegt ja dieser Auslieferungsantrag der US-Justiz vor, 18 Anklagepunkte, darunter Verstoß gegen das Spionagegesetz, ein Gesetz aus dem Jahr 1917. Julian Assange habe den Sicherheitsinteressen der USA geschadet. Dieser Auslieferungsantrag wird jetzt hier vor einem Gericht, vor dem Woolwich Court, geprüft in Ost-London, ob dieser Antrag berechtigt ist. Denn es gibt ein Auslieferungsabkommen zwischen USA und Großbritannien, noch aus dem Jahr 2003, also unter Tony Blair, abgeschlossen vor dem Hintergrund des Irakkrieges. Und da steht, dass bei politischen Vergehen nicht ausgeliefert werden darf. Also das wird jetzt das Gericht prüfen. Ist das nun ein politisches Vergehen? Gibt es hier politische Motive der US-Justiz oder geht es wirklich um ein Strafverfahren?
In diesem Streit, in diesem Prozess, der jetzt beginnt, schwingt ja auch die Frage mit, nicht nur die juristische, auch die ethische. Wo können wir eine Grenze ziehen zwischen Geheimnisverrat und eben der Enthüllung von Missständen? Also was dürfen Medien veröffentlichen und was eben nicht? War Assange da möglicherweise zu radikal aus journalistischer Sicht? Was sind da die kritischen Punkte?
Also hier hat heute der Rechtsvertreter der USA gesprochen und trägt immer noch die Punkte der US-Justiz vor, warum Assange ausgeschlossen werden soll. Die Punkte der Verteidigung werden wir morgen hören. Und in der Tat, natürlich ist das ein Ansatz zu sagen, das ist nicht mehr Journalismus. Man kann Journalismus nicht um jeden Preis betreiben unter Umgehung der Gesetze, was Assange getan habe. Das wäre auch in Großbritannien ein Vergehen. Interessanterweise fokussiert sich dieser Rechtsvertreter James Lewis darauf, dass Julian Assange 2010 ja auch 250.000 Botschaftsdepeschen der verschiedenen US-Auslandsvertretungen veröffentlicht hat. Und legt sehr viel Wert darauf, darzulegen, was das für zum Beispiel Dissidenten in Diktaturen bedeutet hat, die mit der US-Botschaft Kontakt haben und deren Klarnamen dank WikiLeaks dann veröffentlicht wurde. Und der Rechtsvertreter weist auch darauf hin, dass die Zeitungen wie damals der Spiegel, Guardian, New York Times dieses Vorgehen bei den Botschaftsdepeschen doch sehr scharf kritisiert haben, dass alles ohne Redigat, ohne Schwärzung zu publizieren.
Georg Mascolo schreibt heute dazu zu dem Prozess in der Süddeutschen Zeitung über die Zusammenarbeit mit WikiLeaks vor 10 Jahren. Assange wollte eben alles radikaler und die Frage nach einer möglichen Strafbarkeit einer Publikation stand von Beginn an im Raum. Dennoch stellen sich jetzt viele Journalisten eben hinter Assange, so eben wie gesagt die Organisation Reporter ohne Grenzen, aber auch der Enthüllungsjournalist Günther Wallraff. Ist dieser Fall Assange stellvertretend für Enthüllungsjournalismus?
Ich glaube, er wird natürlich Folgen haben für den Enthüllungsjournalismus. Wir hatten ja vor einigen Jahren mal ein Urteil gehabt hier in Deutschland, wonach die Beihilfe zum Geheimnisverrat Journalisten nicht mehr vorgeworfen werden kann. Denn das würde ja bedeuten, wenn die Zeitungen von Whistleblower oder Rundfunkanstalten von Whistleblower irgendetwas zugespielt bekommen, dass sie überhaupt nichts mehr publizieren dürfen, ohne sofort der Beihilfe beschuldigt zu werden. Ich denke schon, dass wir in diesem Verfahren jetzt hier in London einige Interpretationshilfen bekommen werden. Was ist dem im Enthüllungsjournalismus erlaubt? Und natürlich sind viele Journalisten besorgt, dass die Grenzen jetzt zu eng gezogen werden könnten. Eine Auslieferung an die USA, ohne zu wissen, wie denn dann da das Verfahren weiterginge und mit welchem Ergebnis, wäre natürlich ein Warnschuss für alle deutschen Medien und internationale Medien.
Nun hat der Journalist Heribert Prantl gestern im DLF-Interview auch Zweifel daran geäußert, an der Objektivität und Neutralität des Londoner Gerichts. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich habe hohe Wertschätzung für den Kollegen Herbert Prantl. In dem Punkt wage ich doch einmal zu fragen, worauf gründet er denn diesen Vorwurf, dass die britische Justiz nicht unabhängig ist? Man mag ja der britischen Regierung unterstellen, dass er natürlich ein Interesse hat, da sie ja auch am Irakkrieg, am Afghanistankrieg beteiligt war, dass sie ein enges, gutes Verhältnis zu Washington haben will, dass sie möglicherweise gemeinsame Interessen hat. Aber die Justiz, ich war bei der Voranhörung dabei, der äußere Augenschein, kann man sagen, zählt nichts, war für mich sehr neutral. Ich denke, wir sollten doch Vertrauen in die britische Justiz haben.
Heute hat der Prozess gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange begonnen. Er läuft erstmal bis Ende der Woche und geht dann im Mai weiter. Die Einschätzung und Informationen dazu hatte Friedbert Meurer. Nach dem Anschlag in Hanau haben am Wochenende tausende Menschen gegen Rassismus und Rechtsextremismus demonstriert. In der Nacht zum Donnerstag hatte der mutmaßliche Täter 9 Menschen ermordet, danach sich selbst und seine Mutter erschossen. Die Ermittler gehen von einem zutiefst rassistischen Motiv aus. Die Medien berichteten schnell und ausführlich und fanden nicht immer direkt die richtigen Worte.
Die Bundesanwaltschaft hat bereits in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Sie erklärte, es gebe Anhaltspunkte für ein fremdenfeindliches Motiv.
Auch den Behörden war er nicht als fremdenfeindlich bekannt.
Eindeutig rassistisch motivierter Terroranschlag, um das klarzustellen. Das hat der Bundesinnenminister eben gerade noch mal hier verkündet.
Jetzt das Blutbad in Hanau. Diese Taten sind nicht fremdenfeindlich, sie sind rassistisch.
Der Anschlag von Hanau hat eine breite politische Diskussion darüber ausgelöst, wie der Staat rassistischer Gewalt stärker entgegentreten kann.
Angehörige und Freunde trauern heute in Hanau um Menschen, die ihn lieb waren und nun nicht mehr leben. Wie Sedat Gürbüz, ein erfolgreicher Mann. Ihm hat eine der angegriffenen Shisha-Bars gehört.
Nicht fremdenfeindlich, sondern rassistisch, so dann aber doch recht schnell der Konsens in den Medien, Ausschnitte aus der Berichterstattung zum Anschlag von Hanau. Ich bin nun mit Konstantina Vassiliou-Enz verbunden. Sie ist Geschäftsführerin vom Verein Neue Deutsche Medienmacherinnen, der sich als Interessenvertretung für Medienschaffende mit Migrationsgeschichte versteht und der für mehr Vielfalt eintreten will. Guten Tag.
Hallo.
Ja, vor allem bei Twitter hat sich ja recht schnell eine Diskussion entspannt über Begriffe wie Ausländer oder fremdenfeindlich, die von einigen Akteuren verwendet wurden. In der Redaktion hatten wir heute Vormittag aber den Eindruck, als wir noch mal so ein bisschen geschaut haben und Revue passiert haben, wie da berichtet wurde, dass die Medien doch recht schnell den Angriff als rassistisch benannt haben, viel früher als bei anderen Anschlägen. Hatten Sie auch diesen Eindruck?
Ja, allerdings. Aber wir predigen das ja auch schon seit 10 Jahren. Also irgendwann ist auch Zeit, fanden wir. Aber es ist uns tatsächlich selbst auch aufgefallen. Oder mir ist es auch aufgefallen, dass es viel schneller ging als sonst, dass nicht so flächendeckend von Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerhass als Motiv die Rede war, sondern eben von Rassismus.
Wie haben Sie denn insgesamt die Berichterstattung zu Hanau in den vergangenen Tagen wahrgenommen?
Na, also es hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Sie haben es ja gerade benannt und beschrieben. Es wird nicht mehr von Ausländern und Fremden geredet, sondern eben von einem rassistischen Motiv. Die Einzeltäter-Theorie ist nicht ganz so präsent, wie immer das sein könnte. Viele People of Color äußern sich, berichten, kommentieren. Die Betroffenen stehen immer wieder im Vordergrund in Berichten. Also ihre Namen oder zumindest die Vornamen werden immer bekannter. Die Angehörigen kommen zu Wort und ihre Geschichten werden eben erzählt. Und in vielen Medien wird auch so die Abwehr der AfD, ihre Distanzierungsversuche so weit wie möglich eben rausgehalten und im Gegenteil eben die Verantwortung der Politik für das Klima benannt, in dem solcher Terror gedeiht.
Liegt es vielleicht auch daran, dass zum Beispiel People of Color, Sie haben es gerade angesprochen, sich auch in den sozialen Medien schon selber äußern und dass dann das dann von den Medien eben aufgegriffen wird, weil sie darüber erst weil es erst dadurch sichtbar wird für sie?
Das ist eine Theorie, aber die Leute äußern sich ja schon lange in sozialen Medien. Das ist ja nicht neu, also das passiert ja nicht jetzt erst, sondern es dauert offenbar einfach sehr, sehr lange, bis es mal ankommt und bis reflektiert wird, dass es jetzt nicht irgendwie einzelne Leute sind, die irgendwie verrückt politisch korrekt sind, sondern dass es eben auch um Präzision geht im Journalismus. Das ist auch das, womit wir immer wieder argumentieren. Wenn man Fremdenfeindlichkeit als Motiv benennt, dann übernimmt man halt die Täterperspektive. Und das ist wirklich nicht die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, finden wir.
Nun wurde die Tat ja relativ früh, wie gesagt, als rassistisch von den meisten Medien benannt. Mhm. Sie haben gesagt, Ihnen war aber noch zu viel diese Einzeltäterperspektive da.
Ich hatte es eigentlich einen anderen Eindruck. Es gab schon auch irgendwie und auch bis heute immer wieder diese Einzeltäter-Theorie, die da auch mitschwingt. Aber ich hatte eben schon das Gefühl, dass oft benannt wurde, dass es um gesellschaftliches Klima geht, in dem solche Taten und solche Weltbilder entstehen und dass das nicht eben, also im Moment gehen wir noch davon aus, dass der Mann irgendwie alleine war, aber man kann nicht von einem Einzeltäter sprechen, macht man ja auch in der Terrorismusberichterstattung schon länger nicht mehr, weil das eben nicht im luftleeren Raum passiert ist. Nicht ohne jeden Kontext ist dieses Weltbild bei dem Mann entstanden. Entsprechend haben in meinen Augen durchaus auch mehr Medien genau das berichtet und eben dieses Klima gemalt davon also das erläutert, irgendwie alle möglichen Theorien gesponnen. Also da es hat sich schon was getan, aber wenn man das jetzt mit vor einer Woche vergleicht, als eine rechtsextremistische Terrorzelle aufgeflogen ist, als da Leute festgenommen wurden, die offenbar bundesweit 10 Anschläge auf Moscheen geplant hatten. Das ist nicht so richtig groß gefahren worden. Also dafür reicht es dann eben doch nicht, die Aufmerksamkeit auf solche Sachen. Die Meldung wurde am Montag in den meisten Medien nicht besonders groß gefahren. Wäre das jetzt eine islamistisch motivierte Terrorzelle gewesen, dann wäre die Sache sehr viel größer gefahren worden in den Medien, ist unsere Ansicht, oder das glaube ich zumindest.
Mhm. Sagt Konstantina Vassiliou-Enz vom Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Und wir beschäftigen uns weiter thematisch mit der medialen Abbildung von Gewalttaten. Wir schauen nach Mexiko. 3.795 Frauen wurden dort im vergangenen Jahr ermordet. Das sind mehr als 10 jeden Tag. Seit Tagen gibt es deshalb in Mexiko Protestaktionen wegen der Morde, aber auch wegen der Art und Weise, wie Medien berichtet haben. Darüber spreche ich jetzt mit Wolf-Dieter Vogel. Er ist Teil des Korrespondentennetzwerks Weltreporter und derzeit in Mexiko. Guten Tag.
Hallo, Frau Klein.
Herr Vogel, der Umgang mit den Frauenmorden rief in der mexikanischen Öffentlichkeit Empörung hervor. Können Sie uns schildern, wie denn da berichtet wurde?
Also es ging ja speziell jetzt um einen Fall, um eine Frau, deren Leiche, die ermordet wurde von ihrem Freund, und deren Leiche dann in ziemlich schlimm hergerichteter Form fotografiert wurde und in der Öffentlichkeit dann also in mehreren Zeitungen auf die Titelseiten kam. Das hat zu einer Empörung geführt, vor allem von Frauen, von Feministinnen, die aber sowieso schon im Moment ziemlich viel mobil machen. Diese Bilder konnte man an jedem Kiosk sehen und jede größere Zeitung, die mit solchen Bildern agiert, hängt an jedem Kiosk natürlich. Jedes Kind kann die sehen. Und das hat in dem Fall zwar zu einer Empörung geführt, wobei man das sagen muss, dass solche Bilder sowohl von Frauen als auch von Männern und Kindern ständig, also von ermordeten Männern und Kindern, auch ständig am Kiosk zu sehen sind. Das war in dem Fall keine Ausnahme, sondern eher der Normalfall. Aber da die Stimmung gerade aufgrund der steigenden Frauenmorde auch entsprechend angespannt ist, hat das natürlich jetzt zu diesen Protesten geführt.
Und die Proteste waren ja nicht nur auf der Straße, auch in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag Ingrid Escamilla, eben die Frau, die dort abgebildet wurde auf den Zeitungen. Dort werden aber von den Leuten eben keine schockierenden Fotos gepostet, wie in den Zeitungen zu sehen sind, sondern in Anführungszeichen schöne Bilder, Blumen und Porträts. Wie passt das zusammen?
Das war im Prinzip ein Versuch, ein erfolgreicher Versuch, dieser Art von Darstellung von Morden etwas entgegenzusetzen. Es gab da den Aufruf, über Twitter Bilder zu veröffentlichen, die einfach stimmungsvoll sind, die schön sind, die einfach ein schönes Leben darstellen, sei es jetzt Traumstände, sei es Strände, sei es Kind, Tiere, seines Blumen, einfach damit diese Frau, diese Ingrid Escamilla, anders in Erinnerung bleibt, dass man dieses Bild dieses Horrors wegnimmt und zeigt, wir haben eine andere Vision, wir wollen auch eine andere Darstellung, wir wollen nicht, dass diese Frauen nur als die Opfer dargestellt werden, die sie natürlich sind, sondern dass eine andere Wahrnehmung stattfindet.
Bilder sind ja das eine, das andere ist die Sprache. Häufig wird auch hier in Deutschland, wenn über Morde an Frauen berichtet wird, von zum Beispiel Beziehungstaten geredet, von einem Familiendrama oder ähnliches und damit einen Mord verharmlost. Ist das auch bei der mexikanischen Berichterstattung der Fall?
Das ist genau dasselbe. Das war jetzt genau in diesem Fall von der Ingrid Escamilla auch sehr, sehr bezeichnend. Da hieß es auch in einer Zeitung, La Prensa, die dieses Foto von der ermordeten Frau auf der Titelseite hatten, die Liebe war schuld. Also man versucht das Ganze auf ein Liebesproblem, diese Gewaltverhältnisse auf ein Liebesproblem zu reduzieren. Noch schlimmer war eine andere Zeitung, die heißt Pasala. Die schrieben groß über das Bild Descarnizada. Descarnizada heißt so viel wie ausgenommen und existiert in Mexiko im Kontext mit Tieren und Metzgern. Also so, und dieses Bild, das ist die Sprache, die sehr, sehr präsent ist. Es gibt da auch keine Grenzen, es gibt keine Hemmungen in dem Fall. Es gibt auch bisher keine Strafverfolgung. Obwohl es auf der anderen Seite, muss man sagen, auch Zeitungen gibt und modernere Online-Plattformen, die versuchen, Alternativen gegen diese Sensationsberichterstattung zu entwickeln.
Nun gehen ja auch viele eben da auf die Straße oder zeigen ihren Protest, wie gesagt, im Netz. Ist dadurch zu erwarten, dass die Medien in Mexiko auch ihren Umgang mit solchen Bildern, mit diesen Frauenmorden überdenken?
Also es hat auf jeden Fall jetzt in den letzten Tagen eine gewisse Sensibilisierung stattgefunden. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass diese Zeitungen, die davon existieren, die davon leben, solche Bilder zu inszenieren, komplett verschwinden. Das wird erstmal nicht stattfinden. Aber es gibt ein Stück weit eine größere Sensibilisierung, das spürt man im Moment. Und es gibt zumindest einen interessanten, konkreten Schritt, nämlich dass die Beamten, die ermittelnden Beamten, die diese Bilder ja an die Redaktion weitergegeben haben, dass gegen 6 dieser Beamten jetzt im Moment ermittelt wird. Und zugleich gibt es Überlegungen, dass diese Redaktion, die diese Bilder veröffentlicht haben, dass gegen die auch ermittelt wird. Das wäre natürlich schon mal ein unglaubliches Novum, wenn das zweite stattfinden sollte, also wenn tatsächlich gegen diese Redaktionen ermittelt wird und das kriminalisiert werden würde, würde das ja zur Konsequenz haben, dass ganz viele dieser Blätter nicht mehr erscheinen könnten.
Ja.
Ich bin da ein bisschen zurückhaltend, aber
ich muss Sie auch an dieser Stelle leider unterbrechen, weil uns die Zeit ein bisschen davonläuft. Wolf-Dieter Vogel vom Korrespondentennetzwerk Weltreporter über Frauenmorde in Mexiko und die öffentliche Diskussion darüber.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, hier ist Peter Kott. Ich bin Redaktionsleiter der Thüringer Allgemeine in Nordhausen. Auf unserer Titelseite im Lokalteil beschäftigen wir uns mit Vandalismus. Überschrift lautet: Ergibt sich der Südharz dem Vandalismus? Hintergrund sind mehrere Vorfälle, zum Beispiel ganz verblüffender Fakt: Von 16 Thüringer Luftmessstationen ist die in unserer Kreisstadt die am häufigsten zerstörte oder angegriffene durch Randalierer. Neulich hat es auch eine Spur der Verwüstung in einem Autohaus gegeben oder bei mehreren Autohäusern. Und natürlich die These, ob sich unsere Region wirklich dem ergibt, versuchen wir auch mal nachzugehen mit der Polizei und den Geschädigten, die sich ganz und gar nicht ergeben.
Das war Medias Res für heute. Hier folgt gleich der Büchermarkt. Mein Name ist Isabel Klein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss und auf Wiederhören.